Das Gute ist ja, dass wir jetzt 5 Unentschieden als Mini-Krise darstellen.
Wo sprechen wir von Krise? Wenn wir die letzten 5 Spiele verloren hätten, dann wäre ich dabei.
Herzlich willkommen, das ist 1953, der Dresdner Fußballtalk. Herzlich willkommen aus dem Schillergarten in Dresden. Ja, das Fußballjahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Damit auch das dynamische Fußballjahr. 12 Monate vollgepackt, fast wie eine Achterbahnfahrt. Wir hatten ein ziemlich frostiges Frühjahr. Wir hatten einen neuen Trainer. Wir hatten Abschiedstraining im Mai. Eine super Choreografie und eine sehr souveräne Herbstmeisterschaft in der dritten Liga für Dynamo. Was war 2015? Was kommt 2016? Darüber wollen wir heute reden in 1953, der Dresdner Fußballtalk. Und ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Er übt seit über 5 Jahren das wichtigste Ehrenamt im Verein aus. In guten und auch in schlechten Zeiten geht er voran. Der Präsident von Dynamo Dresden, Andreas Ritter. Hallo. Hallo. Das Fußballjahr 2015 steht auch so ein bisschen symbolisch für seine Entwicklung. Im Frühjahr gab es noch die ein oder andere Tiefe, dann im Sommer die Kapitänsbinde und seitdem geht's steil bergauf. Er übt das Kapitänsamt bei Dynamo aus. Ja, selbstbewusst, aber kollegial. Der Kapitän der SGD, Michael Häfele.
Sehr gut. War teuer.
Viele Vorschusslorbeeren, Häfe, viele Vorschusslorbeeren. Er war hier in Dresden Spieler, dann Co-Trainer unter Christoph Franke und dann kamen 8 Jahre beim Halleschen FC, hat dort Fußballgeschichte geschrieben. Wir begrüßen ganz herzlich hier in Dresden Sven Köhler. Ja, und er arbeitet seit über 7 Jahren bei den Kollegen der Sächsischen Zeitung. Er betreut die Fußballnationalmannschaft und er schreibt auch über Dynamo Dresden. Hallo und herzlich willkommen, Tino Meyer. Hallo. Michael, wie ist denn das aktuell? Ist das klar, sportlich gesehen, aktuell halb voll oder halb leer mit 5 Unentschieden im Hintergrund?
Das ist natürlich schwierig jetzt sozusagen, wenn man jetzt die 5 letzten Spiele anschaut, weil da haben wir eigentlich immer unentschieden gespielt. Hätten vielleicht gewinnen können, aber wenn man das Ganze sieht, die ganze Vorrunde, dann glaube ich, hätte das hier jeder in dem Raum unterschrieben, wenn wir so früh Herbstmeister geworden sind oder nach der Rückrunde so ein großes Punktepolster Vorsprung gehabt hätten, hätte das, glaube ich, denke ich, jeder hier unterschrieben. Also ich denke, wir haben eine gute Position uns erspielt, wir haben uns das hart erarbeitet und wenn es jetzt in den letzten paar Spielen einfach nicht so gelaufen ist, so positiv, glaube ich, sind wir vom Kopf her noch immer so frisch und so hungrig, dass wir weiter Punkte sammeln wollen und dass eigentlich alles positiv ist.
Mhm. Aber Tino, trotzdem nochmal zurückzukommen auf die 5 Unentschieden. Michael hat uns ja am Freitag nach dem Schlusspfiff gesagt, er spürt noch nichts von einer Wintermüdigkeit. Aber woran machst du denn das fest, dass es seit dem 31. Oktober in der dritten Liga keinen schwarz-gelben Sieg mehr gegeben hat?
Naja, ein bisschen merkt man schon der Mannschaft eine Trägheit an, sodass ein bisschen die Lockerheit, dieses Unverkrampfte der Anfangswochen, Anfangsmonate weg ist. Wenn man ganz ehrlich ist, ist natürlich gerade am Anfang auch nicht alles so euphorisch, so gut gewesen, wie es vielleicht nach außen dargestellt wurde. Da war der eine oder andere Sieg dabei, der in letzter Minute erzielt wurde, der mit dem, ich will mal sagen, Glücksschuss erzielt wurde. Und dann standen plötzlich 3, 4, 5, 6 Siege in Folge da und plötzlich war ein Vorsprung da und alles war super. Und jetzt ist einfach eine Phase von 5 Unentschieden da. Ich meine, das Gute ist ja, dass wir jetzt 5 Unentschieden als Mini-Krise darstellen, zeigt doch eigentlich, wie gut die Mannschaft dasteht. Und insofern gebe ich Häfe recht. Wer das vorher gesagt hätte, wäre jetzt wahrscheinlich ein reicher Mann.
Definitiv, Sven. Aber aus der Ferne betrachtet, haben sich die Gegner vielleicht jetzt aktuell auch schon so ein bisschen auf Dynamo eingestellt? Gerade offensiv tut sich ja die Mannschaft schwer momentan.
Ach, das glaube ich nicht mal so sehr. Ich denke, wer im Fußball arbeitet, der weiß, dass es immer, sagen wir mal, so ein Wechselspiel ist. Du hast mal so eine Phase, wo du, sagen wir mal, die Spiele gewinnst. Und es bleibt am Ende so. Dynamo ist in einer sehr, sehr ausgeglichenen dritten Liga trotzdem noch aktuell die Mannschaft, die dort ein klein wenig oben drüber steht, weil sie eine gute Qualität haben, weil sie aber auch, sag mal, nämlich einfach nur unser Spiel immer irgendwo bis zum Schluss an diesen Sieg glauben und dort auch alles reinwerfen. Und dann bleibt für mich am Ende trotzdem das Positive. So hat es der Michael ja, glaube ich, dann auch nach dem letzten Spiel gesagt, wenn du diese Spiele, du kommst in der 86. Minute irgendwo zum Rückstand, erkämpfst und das ja nicht bloß einmal, sondern in mehreren Spielen dann immer irgendwo noch den Ausgleich, dann bist du zwar vielleicht mit diesen 5 Unentschieden, aber wenn die Reihenfolge der Spiele ein bisschen anders gewesen wäre, du hättest einfach mal zwischendurch 1 Unentschieden gespielt, hättest jetzt mal 2 Spiele gewonnen, wäre die Punktzahl genauso, würde niemand von einer Krise reden. Und ich denke, wenn du, sagen wir mal, 5 Spiele nie gewinnst, aber auch nie verlierst, dann und souverän immer noch Erster bist, dann sollte man da auch nicht mehr draus machen.
Jürgen Klopp würde das mit den späten Treffern, die ihr dann schießt, auch als Mentalitätsmonster bezeichnen, richtig?
Ja, definitiv. Also wie schon gesagt, wir haben eine sehr gute Mentalität in der Mannschaft. Wir glauben zu jeder Sekunde, dass wir das Spiel drehen können oder für uns entscheiden können. Das haben wir jetzt, glaube ich, in Stuttgart wieder gezeigt. Dass es momentan einfach nicht so mit der Chancenverwertung läuft wie am Anfang der Saison. Das ist ja vielleicht ein bisschen Pech, vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ist der ein oder andere müde, aber ich denke mal, wenn man die letzten Spiele sieht, die hätten auch durchaus anders laufen können. Wir haben, glaube ich, größtenteils diese Spiele dominiert. Mhm. Man hat gesehen, dass wir ganz klar besser waren und nichtsdestotrotz sage ich aber weiterhin, wir sind hungrig, wir wollen weiterhin Erfolg und dabei bleibe ich.
Ja. Muss man ja sagen, die Hinrunde, die war fantastisch. Also wenn das einer vor dem Saisonbeginn so vorausgesagt hätte, Tino hat gerade so schön gesagt, der wäre jetzt ein reicher Mann. Ich glaube, Sie als Präsident können da zufrieden sein.
Also ich kann ganz kurz darauf antworten. Für mich überhaupt das Wort Krise in den Mund zu nehmen, ist gut. Völlig überzogen.
Erstens, ich hatte es nicht im Mund genommen.
Nee, generell, also auch Mini-Krise oder Krise, das glaube ich nicht. Wir müssen mal, wenn wir die Halbserie Revue passieren lassen, feststellen, wir haben ein Spiel verloren.
Ja.
Wo sprechen wir von Krise? Wenn wir die letzten 5 Spiele verloren hätten, dann wäre ich dabei. Und wir stehen noch mit einem gewissen Vorsprung auf Platz 1. Also bitte. Und keiner kann erwarten, dass man vom ersten Spieltag bis zum letzten natürlich auf Platz 1 steht oder ganz vorne kein Spiel verliert.
Nee, ohne Spiel verlieren, das schaffen nicht mal die Bayern. Also wirklich eine tolle Herbstmeisterschaft, eine starke Hinrunde. Und darüber haben wir uns auch mal bei der Mannschaft umgehört.
Ja, wenn wir das vor der Saison so hätten unterschreiben können, hätten wir das sicherlich getan. Mit so einem Vorsprung als Erster in die Hinrunde zu beenden. Für die Mannschaft, für den Verein sehr, sehr positiv. Für mich persönlich natürlich auch.
Auch wenn man vielleicht das eine oder andere Spiel sieht, wo wir vielleicht in der letzten Minute entschieden haben, zum Beispiel jetzt Halle oder ein Osnabrück-Spiel, wo das Glück dann noch mehr auf unserer Seite war, vielleicht jetzt die letzten Spiele ein bisschen gefehlt hat, finde ich, das ist völlig in Ordnung und wir können sehr zufrieden sein.
Die neue Saison, muss ich das sagen, das war Top-Hinrunde von uns. Wir haben sehr viele Punkte geholt und auch Entwicklung von Mannschaft, Art und Weise, wie wir gespielt haben, das war sehr, sehr gut.
Ich bin ja trotzdem immer skeptisch, weil ich das schon diverse Male gehabt habe, dass man mit einem großen Punktepolster in die Winterpause gegangen ist und dann die Rückrunde verschlafen hat. Ich glaube, und hoffe, dass das diese Saison nicht passieren wird, weil ich glaube, dass wir einen guten Trainer, einen sehr erfahrenen Trainer haben, der da schon einen Finger draufhalten und die Hand draufhalten wird. Und ja, trotzdem, wie gesagt, die Vorrunde war natürlich überragend.
Nils de Schaerer hat gesagt, er hat noch eine gewisse Skepsis, die rührt aus der letzten Hinrunde. Hat er recht?
Das gehört wahrscheinlich schon dazu, weil wenn man gerade letztes Jahr sieht, was da passiert ist, das wollen wir natürlich jetzt nicht mehr haben. Ich glaube, die Jungs, die letzte Saison dabei waren, haben das Ganze durchlebt, haben da die Schlüsse rausgezogen, haben einiges gelernt, dass es einfach nicht mehr passieren wird. Wir haben frisches Material, sage ich mal, in die Mannschaft bekommen, die einfach ein gewisses Siegergehen auch mitgebracht haben, eine gewisse Professionalität, dass die einfach alles für einen Sieg machen, für eine ganze Saison, dass die erfolgreich gestaltet wird. Und Ich glaube, dass das so nimmer passieren wird, weil, wie gesagt, wir wollen unbedingt unterm Strich was Zählbares haben. Auch für mich, ich persönlich will auch endlich mal Erfolg haben. Und es geht einfach nur, wenn man konstant über eine ganze Saison hart arbeitet und von der ganzen Mentalität, von der ganzen Mannschaft her, auch vom Trainer, der hält uns jeden Tag, auf dem Boden würde ich jetzt nicht sagen, aber wir arbeiten jeden Tag sehr, sehr hart. Ja. Weil wir wissen, es kommt einfach nichts von alleine.
Über den Trainer reden wir gleich. Nimm uns noch mal ganz kurz mit ins Frühjahr. Da gab es in 12 Spielen 10 Niederlagen. Kannst du noch mal kurz erläutern, was ist da konkret schiefgelaufen? Warum hat es dann gar nicht mehr funktioniert? Nach einer auch sehr ordentlichen Hinrunde.
Ja, das, wenn ich damals gewusst hätte, hätten wir da vielleicht irgendwas anders gemacht. Aber da waren wir einfach in so einem unfassbaren Negativstrudel drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, das erste Spiel war in Münster, auswärts.
Wenn man dämlich verloren, das hätte man gar nicht verlieren
wenn
müssen.
Wenn man den Spielverlauf allein mal anschaut, es steht 0-0 bis zur Halbzeit, dann machen wir das 1-0 durch Convalius, bekommen dann eine rote Karte, eine nicht berechtigte rote Karte und das macht das ganze Spiel irgendwie kaputt und da verlieren wir dann da 2 oder 3-1, ich weiß es nicht mehr, 2-1.
1-2, ja.
Ja, genau. Und da ist das Ganze einfach, hat das Ganze angefangen. Aber ich muss einfach dann sagen, von der Mentalität her, von der Mannschaft her, gab es nicht diese Entschlossenheit und diese Bereitschaft zu arbeiten tagtäglich, die wir jetzt an den Tag legen. Weil wenn ich jetzt in die Kabine reingehe, ich sehe die Jungs, wie die arbeiten, was die für einen Willen haben. Da hat jeder ein Ziel, jeder Einzelne ein Ziel. Selbst wenn wir einen freien Tag haben, sind da Jungs drin, die an sich arbeiten. Sei es in der Kraftkammer oder bisschen Wellness, Regeneration, das gehört alles dazu. Und das ist einfach unwahrscheinlich professionell. Und deswegen glaube ich, dass sowas definitiv nicht mehr passieren wird.
Scheint so, als hätte der Verein die richtigen Rückschlüsse daraus gezogen, aus dieser verkappten Rückrunde, die es im Frühjahr gegeben hat. Welchen Anteil hat denn eigentlich Uwe Neuhaus an dem bisher Erreichten? Die Hinrunde lief wie geschnitten Brot, 12 Siege, 7 Unentschieden, nur eine Niederlage. Sie haben es gesagt, Uwe Neuhaus?
Also ich war ja erstmal schon skeptisch, dass er überhaupt bei uns unterschreibt. Also ich habe mich riesig gefreut, dass wir ihn nach Dresden bekommen haben. Er ist
skeptisch, dass er hierher gekommen ist.
Dass er hierher, überhaupt hierher kommt. Also ich habe mich schon riesig gefreut, als er unterschrieben hat. Und das ist natürlich mit eine ganz wesentliche Position. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren auch schon Trainer. Und dann hat es doch nicht so funktioniert, weil das, was sie uns versprochen haben, haben ja auch eine Konzeption. Reden wir also jetzt mal nicht Peter Nemeth, sondern der Vorgänger hat ja einfach die Konzeption so nie umgesetzt. Es ist ja wichtig heutzutage, dass du als Verein ein sportliches Konzept hast. Dazu nimmst du dir einen sportlichen Leiter, sportlichen Geschäftsführer. Und dann arbeitest du konkret auf das Ziel hin. Und dann musst du also auch kontrollieren, ob du da abweichst von dem Konzept oder nicht. Und wenn dann halt nichts umgesetzt wird. Und ich denke, damit hatte auch sicherlich dieser Leistungseinbruch unserer Mannschaft zu tun. Der musste früher oder später kommen. Und wir haben das ja auch schon längere Zeit beobachtet, das muss ich dazu sagen. Also es kam jetzt nicht erst mit der Entlassung, sondern wir haben also gesagt, das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ralf Minge hat es auch immer richtig berichtet. Und deswegen waren wir schon skeptisch. Und ich denke, wir haben in Dresden nun endlich mal einen sportlichen Geschäftsführer, der einen klaren Plan hat. Das hatten die Vorgänger alle direkt so einen Plan auch nicht. Und den müssen wir jetzt auch umsetzen, wenn wir ihn haben. Und das hat mich eigentlich auch überzeugt. Und ich denke, sind wir auf einem guten Weg. Und wenn es so weitergeht, dann haben wir alles richtig gemacht.
Hoffentlich. Also seit 179 Tagen arbeitet Uwe Neuhaus in Dresden. Was zeichnet ihn aus? Wir haben nachgefragt.
Ich würde ihn als Taktikfuchs beschreiben. In seiner Arbeit, also der guckt den Gegner genau aus und weiß, wo die Stärken und Schwächen sind und bereitet uns super darauf vor.
Wir sind ein Gefüge, er hat uns gut darauf eingestellt, er hat die Spielertypen erkannt, das beste System in dem Sinne gefunden, wie wir wirklich auftreten und er hat viel Erfahrung und das bringt er uns Woche für Woche mit oder bringt uns bei und von daher sehr, sehr positiv und ein großer Teil dieses Vereins, dieser Mannschaft.
Ist sehr, sehr gewählt in seiner Wortwahl vor den Spielen. Ich glaube, der findet für jeden Spieler in seiner Rede vorm Spiel immer genau den richtigen Ton. Egal, ob es jetzt ein relativ intelligenter Spieler ist oder ähnlich. Er findet, glaube ich, für jeden irgendwie ein gutes Maß. Und mit seiner Besonderheit warnt er halt auch immer jedes Mal vorm Spiel. Ich glaube, die analysieren im Team auch die Gegner. Und so sind wir mal top eingestellt auf den kommenden Gegner.
Uwe ist ein sehr, sehr erfahrener Mann und sehr offen, sehr fleißig und ich glaube, für mich persönlich, wenn ich sagen darf, dann habe ich mich auch weiterentwickelt als Trainer.
Gerade in unserem hektischen Umfeld macht er das mit einer sehr großen Souveränität, mit einer hohen fachlichen Kompetenz. Und letztendlich haben wir es ja gewusst, deswegen haben wir ihn geholt. Insofern ist es für uns natürlich ein Glücksfall.
Michael, ich frage dich jetzt nicht, wer einen zweistelligen IQ bei Dynamo in der Kabine hat. Allerdings, wie siehst du das? Ist der Trainer ein Glücksfall für Dynamo und für euch als Mannschaft?
Also ich denke definitiv ja, weil ich habe schon lange nicht mehr so einen Trainer gehabt, der jeden Spieler einfach von Tag zu Tag, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit weiterentwickeln will, weiterbringen will, verbessern. Und das spürt man einfach unheimlich in jeder Passübung, in jeder taktischen Übung. Also selbst wenn es noch die kleinste Spielform ist, er will dich einfach unwahrscheinlich verbessern und davon, profitiert die ganze Mannschaft einfach im Endeffekt, weil das, was der Trainer sagt, jetzt zum Beispiel in einer Videoanalyse mit taktischen Vorgaben, wenn du das genauso umsetzt, dann funktioniert das einfach im Spiel draußen, auch wenn das eigentlich das Normalste auf der Welt ist, aber der Trainer erklärt es einfach jedem so, dass er das versteht und dann klappt es einfach draußen und das ist einfach unwahrscheinlich, also das schaffen nicht viele Trainer und ich muss sagen, also ich bin froh, dass wir so einen Trainer haben, der uns so weiterbringt. Ich glaube, der hat auch einen großen Anteil an unserem Erfolg. Und wir müssen jetzt einfach weiterarbeiten und Gas geben und dann bin ich guter Dinge.
Sven, Sie waren im Herbst eine Woche hier in Dresden, haben hier hospitiert bei Uwe Neuhaus. Was schätzen Sie an Ihrem Trainerkollegen?
Na, er wirkt, sagen wir mal, man darf sicher die Gesamtsituation nicht vergessen. Dynamo war, sagen wir mal, stand gut in der Tabelle da. Aber der Uwe Neuhaus, wie er beschrieben worden ist, er wirkt sehr souverän auf dem Platz. Ruhig ist auch nicht so, dass er, wenn mal eine Passübung nicht gelingt, nur gleich an die Decke geht. Aber das alles mit einer, für meine Begriffe, aus der Ferne betrachtet. Also ich habe ja nun wirklich nur ein bisschen zugeguckt, weil das nicht so sehr weit weg ist von Chemnitz. Wirkt er wirklich souverän, ruhig, gelassen und ich denke, er findet den richtigen Ton, mit den Spielern zu reden.
Tino, Uwe Neuhaus wurde aus Berliner Zeiten ein nicht immer ganz einfaches Verhältnis zu den Medien nachgesagt. Ich für meinen Teil kann das aktuell überhaupt nicht bestätigen. Wie erlebst du ihn in der täglichen Zusammenarbeit?
Ich habe von den Gerüchten aus Berlin auch gehört, kann sie auch nicht bestätigen. Denke aber, an deinen Gerüchten ja immer was dran ist, denke ich schon, dass da das eine oder andere stimmt aus Berliner Zeiten. Aber ich denke, Uwe Neuhaus hat das auch mehrfach gesagt, nach den 7 Jahren oder 8 Jahren, die es in Berlin waren, hat er sich selbst auch nochmal zurückgenommen mit dem halben, dreiviertel Jahr, was er da ohne Anstellung war, hat er sicherlich viele Sachen hinterfragt und macht, denke ich, aktuell auch einiges anders, als er es noch in Berlin gemacht hat. Das heißt zum Beispiel auch der Umgang mit den Medien. Auch da wirkt er sehr souverän, ist sich seiner Worte aber natürlich absolut bewusst. Man merkt halt, dass er schon eine Weile im Geschäft ist, dass er unter anderem auch in Dortmund gearbeitet hat, in Berlin, sag mal im Umfeld, wo die Medienlandschaft auch groß ist, teilweise aggressiv ist. Und ich denke mal, er hat auch ein Stück weit die Ruhe des Alters.
Die Weisheit des Alters. Über Uwe Neuhaus haben wir jetzt so schon ein bisschen geredet. Wenn man mal zur Mannschaft kommt, gibt es da jemanden, einen Shootingstar, einen Aufsteiger, der in der Hinrunde so richtig von 0 auf 100 gestartet ist, deiner Meinung nach?
Ich denke, wenn man so überlegt, Giuliano Modica kommt mal einfach nicht vorbei. Sowohl wenn man den Aufsteiger sucht, als auch auf dem Platz selbst. Also er hat eine unheimliche... steht da wie ein Bollwerk, hat auch die absolute Ruhe weg, was erstaunlich ist, da er aus der Regionalliga kommt, letztes Jahr noch in Offenbach gespielt hat, der hat diesen Sprung in die dritte Liga ohne Anpassungsprobleme geschafft und ist zuletzt oft auch hier einer gewesen, der herausragt aus der Mannschaft.
Ja, Modica ist wirklich einer, nicht nur weil er am Freitag in Stuttgart das wichtige Ausgleichstor erzielt hat, oder wie Tino schon gesagt hat, der ist echt durchgestartet, macht in der Innenverteidigung einen tollen Job und wir haben ihn mal zu seiner starken Hinrunde befragt.
Ich freue mich natürlich, wenn ich viel Lob bekomme. Das ist auch eine Bestätigung meiner Arbeit, nicht nur in der Saison, sondern auch in den Jahren zuvor. Ich denke, ich habe immer an mich geglaubt. Das hat jetzt nichts mit der Saison zu tun. Ich wusste, dass ich das auch vorher schon schaffen kann. Von daher bin ich erstmal dankbar generell, dass ich hier sein darf und auch über den Vertrauen der Mannschaft, natürlich Trainerteam und Vorstand.
Michael, Was sagst du denn zu Mocky? Ihr seid ja nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb des Platzes, wie ich erfahren habe, ziemlich beste Freunde. Das ist, man merkt so einen gewissen Unterschied zur Vorsaison. Also du und Mocky, das passt wie ein paar ausgelatschte Schuhe.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir verstehen uns sehr gut, wir mögen uns auch sehr gut. Und das, was er gerade in dem Trailer gesagt hat, dass er an sich selbst geglaubt hat, weil ich glaube, wenn man seine Karriere anschaut oder seine Laufbahn, er war auch bei vielen zweiten Mannschaften, hat den Durchbruch nicht so geschafft, aber er hat immer an sich geglaubt und das ist einfach so eine gewisse Wellenlänge, die uns verbindet. Wir kommen über den Glauben, über die Mentalität und das ist einfach unwahrscheinlich schön, wenn ich den Jungen sehe, wie er sich freut nach einem Tor, jetzt zum Beispiel gegen Stuttgart, der hat jetzt sehr, sehr hart dafür gearbeitet, dass das Ding endlich mal reingeht. Er ist ein absoluter Teamspieler und der ist einfach Gold wert für unsere Mannschaft, weil er ist, wie gesagt, ein absoluter Teamspieler. Er gönnt jedem den Erfolg und sowas ist einfach für die Mannschaft sehr, sehr wichtig.
Mhm. Hinrunde ist vorbei, ein Spiel sogar schon der Rückrunde. Du hast alle Teams jetzt erlebt, du betrachtest ja auch die dritte Liga außerhalb. Welche Mannschaft hat neben deiner Mannschaft, neben Dynamo, so für dich den besten Eindruck gemacht?
Den besten Eindruck, also ich glaube, den überraschendsten Eindruck hat Groß Asbach für mich gemacht. Mit dem, glaube ich, hat keiner gerechnet, dass die auf Platz 2 stehen und auch so lange auf Platz 2 oder vorne mitmischen. Muss ich schon sagen, da war ich sehr beeindruckt. Ich glaube, die leisten sehr gute Arbeit dort, haben einen guten Plan dahinter und das ist dann schon ausschlaggebend in der dritten Liga, wenn da gewisse Sachen vom Kopf her vorbereitet werden und wenn die das dann so umsetzen, dass man da viel erreichen kann.
Hm. Wer bekommt von Ihnen das Prädikat? Bayern, Dynamo-Jäger?
Also,
deutscher Versprecher.
Also am meisten geht es, wie Micha, die Groß Asbach hat mich also beeindruckt. Wir waren ja letztens erst dort. Keiner hätte mit denen so gerechnet. Ja. Und ich finde das schon ein Phänomen, diese Dorfmannschaft mit dem Stadion. Du kommst da, wenn du da hinfährst, im Dunkeln über die Dörfer gefahren, hast nur hügelische Landschaft.
Einen Weg.
Und auf einmal steht da mitten auf dem Feld, siehst du vier riesige Masten vom Flutlicht, wo du einfach sagst, das passt eigentlich gar nicht hierher. Und trotzdem muss ich sagen, ist das mit so viel Liebe und Herzblut dort alles organisiert. Ob du das Stadion dort siehst oder ob du das Vereinshaus siehst und wie die dich empfangen. Und das ist auch wie eine große Familie dort. Und das ist beeindruckend für die. Und ich habe ja gesagt,
dafür gibt es eine spezielle CD für die Liebesworte von Andrea Berg. Bin ich mir sicher, mit persönlicher Widmung.
Ich wünsche mir eigentlich, dass wir vielleicht aufsteigen und das gemeinsam
mit Asper
am letzten Spieltag dann hier in Dresden fahren können. Wir freuen uns schon drauf.
Gibt es für dich eine Enttäuschung? Eine Mannschaft, die dich enttäuscht hat? Also wir haben viel jetzt über Groß Asbach geredet, die haben sicherlich überrascht, positiv. Gibt es eine Mannschaft, die negativ überrascht hat?
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Energie Cottbus es so schwer hat. Hätte ich so nicht erwartet. Hansa Rostock, auch erstaunlich, dass sie es nicht schaffen.
Alles Mannschaften, die schon den Trainerwechsel jetzt auch hinter sich haben.
Ja, wo man auch sieht, dass ein Trainerwechsel natürlich nicht das Allheilmittel ist. Ansonsten ist diese dritte Liga halt schwer einzuschätzen. Selbst die Mannschaften, die oben stehen, Groß Asbach, als positive Sache würde ich auch Erzgebirge Aue zählen, auch wenn ich mir da hier vielleicht weniger Freunde mache. Aber da muss man echt gespannt sein. Das erinnert mich ein bisschen an Dynamo letzte Saison.
Ja.
Hinrunde sah das gut aus, neu zusammengestellte Mannschaft. Der Knackpunkt ist dann die Rückrunde nach der Winterpause.
Besteht dafür Dynamo die Gefahr, dass die Gegner sagen, das ist sowieso die Übermannschaft und die steigen sowieso auf, dass man bei den Gegnern versucht, auf das Prinzip einlullen zu gehen?
Ach, ich denke, das ist egal, was die Gegner denken. Entscheidend ist, was hier in Dresden gemacht wird. Und da kommt es drauf an, wie man nach der Winterpause aus den Startlöchern kommt. Das erste Spiel ist in Erfurt, das ist nicht einfach.
Ja.
Dort kann man verlieren, keine Frage. Wenn die ersten 3-4 Spiele der Rhythmus gefunden wird und wenn da das ein oder andere Spiel auch gewonnen wird, dann denke ich, gerät das wieder in das ruhige Fahrwasser.
Welche Risiken und Nebenwirkungen erwartest du für die Rückrunde? Worauf müsst ihr aufpassen? Sicherlich immer in Erinnerung, die Jungs, die schon letztes Jahr da waren, wissen, was passiert ist. Aber was ist vielleicht sonst noch so ein Risikofaktor?
Naja, erstens muss ich mal persönlich sagen, wir haben jetzt noch ein Spiel am Donnerstag. Ich beschäftige mich jetzt noch nicht mit dem Rückrundenstart oder nach der Winterpause, weil das am Donnerstag ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und wenn man das positiv...
Ist ja auch schon Rückrunde.
Genau, aber trotzdem nach der Winterpause. Ja. Dann. Aber ich glaube dann, wenn wir neue Kräfte gesammelt haben in der Winterpause, dann
versprühen wir wieder Tatendrang, wollen wieder gewinnen und da brauchen wir uns vor keinem Gegner verstecken. Die können uns auch nicht einlullen, weil wir wissen, dass wir stark sind und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Der Trainer, der wird uns schon richtig einstellen in der Vorbereitung, denke ich mal. Wir sind auch wieder im Trainingslager, 10 Tage. Ich glaube, dass der Trainer das schon machen würde. Ich hab vollstes Vertrauen in unseren Trainer, dass er uns gut einstellt und dass das positiv so weitergeht.
Was trauen Sie, ich komme an der Frage nicht vorbei, Ihrem Ex-Verein zu?
Die dritte Liga ist so ausgeglichen, da kannst du relativ schnell auch mal oben wieder angreifen. Ich denke, Halle hat eine solide Mannschaft, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn du mal, ein bisschen mehr erreichen willst, brauchst du dann, das Quäntchen Glück. Ich denke schon, dass in der Summe dann Dynamo, auch wenn ich den Kader ansehe, dort vielleicht doch ein Ticken besser besetzt ist, das aber auch sehr, sehr gut macht. Und ich sag mal so, am Ende ist es ja auch so, wenn du Erster bist, wenn du ein bisschen Vorsprung hast, dann ist logisch, dass du auch als Favorit in die Rückrunde gehst. Und ich denke, damit kann auch jeder Spieler sehr gut leben.
Will trotzdem auch nochmal auf das Thema Halle zurückkommen. Die Taz nannte sie im Sommer die Angela Merkel des Fußballs.
Hat mir jemand geschickt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, haben Sie sich gefreut drüber?
Das ist immer, es ist alles nicht schlecht. Das ist alles so eine Sache, die am Ende ohne Wert ist. Entlassen wirst du irgendwann trotzdem.
Ich bleibe trotzdem bei Sven und nicht bei Angela. Ich bleibe trotzdem bei Sven. Sie waren über 8 Jahre jetzt in Halle tätig, dann die Beurlaubung, 30. August. Wie lange hat es denn gedauert? Wie lange hat es denn gebraucht? Sie haben irgendwann mal gesagt, 8 Jahre Halle hakt man nicht so einfach ab.
Ja, es hat schon 4-5 Wochen gedauert, dass man das Ganze, dann auch für sich so verarbeitet hat. Es war eine Situation, in der man, da brauche ich mir ja nicht vormachen, immer einen Trainer entlassen kann, keine Frage. Es war trotzdem im Umfeld noch keine Situation, wo man sagen muss, es ist irgendwo dieser Kopf des Trainers gefordert worden zu dem damaligen Zeitpunkt. Gut, der Verein hat sich so entschieden, das ist so, das hat, wie gesagt, bei mir eine Weile gedauert. Jetzt bin ich da relativ entspannt, muss ganz ehrlich sagen, genieße auch mal die Zeit, wo man eben nicht Woche für Woche diese Hektik hat. Ich denke, das ist in dem Beruf, wenn man so lange am Stück arbeitet, vielleicht auch nicht ganz unnormal. Ich kann ja dann nur für mich reden, für jemand anders. Und aber es bleibt natürlich trotzdem diese Ungewissheit, dass du ja irgendwann auch wieder Arbeit brauchst.
Was machen Sie in der Zeit momentan? 8 Jahre ist ja schon komprimiert, da hat man auch nicht so viel Zeit für andere Sachen. Im Frühjahr gab es ja auch Familienzuwachs, habe ich gelesen.
Ja, das ist natürlich so. Der Opa kann sich mal um sein Enkelkind kümmern, mehr als vielleicht sonst. Das ist richtig. Ich bin, jemand, der gerne mal im Garten was macht.
Gibt es aber jetzt zur aktuellen Jahreszeit nicht so viel zu tun, oder?
Nee, aber meine Frau hat mir Aufgaben im Haus
was sind das die, jetzt so? Also,
ich hab zwei linke Hände. Oh, okay. Es geht schon einigermaßen. Okay. Aufgaben, die zu Hause gemacht werden müssen. Und übrigens hier in Chemnitz ist ähnlich wie hier. Also liegt noch kein Schnee.
Okay. Andreas, wie haben Sie seine Arbeit aus Dresden jetzt verfolgt von der Ferne?
Das ist schon stark, ne? Also, kenn ihn ja schon die ganzen Jahre. Ja. Habe ich ja vorhin mal gesagt, als er in Dresden noch mit Co-Trainer war, da bin ich noch als Einsatzleiter vom Sanitätsdienst mit neben der Trainerbank gestanden. Und ich habe seine Entwicklung verfolgt. Ich habe auch öfters mit Christoph Franke über ihn gesprochen. Wir haben ja doch schon mal den einen oder anderen Trainer gesucht. Und ich kann eigentlich nur sagen, erstmal so lange in Halle, Chapeau, so lange auszuhalten, das schafft erstmal nicht jeder. In Dresden wäre das ganz schwierig sicherlich. Wobei jetzt sind wir auf dem Weg der Besserung. Und was sie dort eigentlich so auch hingezaubert haben, auch mit dem Präsidenten, das Stadion und das ganze Umfeld, das ist, ich freue mich generell, dass eigentlich diese Ostvereine wieder so im Kommen sind. Das ist eine ganz wichtige Sache und ich denke, das rührt ja auch an unseren Traditionen ein Stück weit, das ist schon schön.
Ist das heute nicht mehr gang und gäbe, oder? Eigentlich ist das wirklich so ein Ausriss, dass man 8 Jahre bei einem Verein tätig ist. So die Otto Rehhagels oder Fergusons, die Ruhr habe ich mal gelesen, der Franzose war auch lange in Auxerre tätig, aber das gibt es eigentlich heute nicht mehr so, oder? 15 Monate ist eigentlich das normale Haltbarkeitsdatum eines Trainers.
Speziell in der dritten Liga, also ist natürlich schwierig, so ausgeglichen wie die Liga ist. Ich meine, das Verrückte ist ja, schafft man heute oder dem Trainer in Groß-Asbach, wird es womöglich so gehen, womöglich steigen sie am Saisonende auf, dann ist er nächstes Jahr im September der Erste in der zweiten Liga, der entlassen wird. Das ist das Verrückte, das Perverse an dem Trainergeschäft irgendwie.
verrückt. Aber wie gesagt, einen tollen Job gemacht und das bestätigt auch Ralf Minge, den haben wir auch zu Sven Köhler mal befragt.
Ja, riesengroßen Respekt. Der Sven ist auch ein ganz unaufgeregter, der genau weiß, was er möchte und was er will und hat mit Halle dort fast eine lineare Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren. Und die 8 Jahre sprechen ganz einfach für sich. Ich habe ihn ja damals in Halle als Spieler auch kennengelernt. Also das ist eine Trainerpersönlichkeit, die ich unheimlich schätze.
Der wird nicht so sehr lange ohne Job sein, oder?
Wenn er das will, mit Sicherheit nicht.
Wann sehen wir Sie denn wieder? Wann sehen wir Sie denn wieder auf der Trainerbank?
Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr erstmal einen Ralf von mir aus ein Getränk dann spenden.
Machen wir. Wir befragen Sie dann sicherlich auch nochmal zu Ralf. Wann sehen wir Sie denn wieder auf der Trainerbank? Letzte Woche habe ich irgendwie gelesen, wurden Sie schon mit Rostock in Verbindung gebracht. Die haben jetzt jemanden gefunden. Sie haben in der Mitteldeutschen Zeitung gesagt, es wird sich irgendwann ergeben, vielleicht dann näher an Chemnitz dran. Eine kürzere Antwort als die nach Halle käme mir entgegen. Na, da bin ich jetzt mal ganz forsch und zähle 1 und 1 zusammen.
Nein,
das ist ein typischer
Satz. Nee, das hat mir jetzt schon mal jemand gesagt. Ich bin mir gar nicht so bewusst, dass ich diesen Satz so gesagt habe. Ich denke, wenn du als Trainer tätig bist, kannst du ja nicht sagen, ich will nur im Umkreis von Chemnitz arbeiten. Die Aussage war die, dass ich gesagt habe, dass auf Sicht, es ist immer gerade noch so die Strecke, die du auch fahren kannst. Und ich bin jetzt ein Familienmensch, bin gerne nach Hause gefahren. Bin deshalb eben auch öfters mal frühzeitig los und abends spät nach Hause. Und da war die Aussage, dass das schon anstrengend ist, wenn du jeden Tag 140 bis 150 Kilometer fährst oder in der Woche mehrmals. Und dass eine kürzere Strecke sicher nicht verkehrt ist. Aber das ist jetzt nie die Sache. Und als Fußballtrainer bist du davon abhängig, dass es vielleicht irgendwo mal nicht so läuft. Da ist immer so diese Winterpause und dann vor allen Dingen auch nächstes Jahr im Sommer so eine Phase, wo du sicher hoffst, dass du irgendwo was kriegst. Auf der anderen Seite, sag mal, gehöre ich trotzdem auch nicht zu den Leuten, die nur dann immer, und aber ich denke, es geht auf Chemnitz. Ich wünsche ja dem Carsten Heine nie, dass es irgendwie schlecht läuft, damit ich dort vielleicht Arbeit kriege. Das wäre dann irgendwie zu weit gedacht, weil ich, wenn ich ja irgendwo Trainer bin, auch nie hoffe, dass dort alle die Daumen drücken, dass du mal eins verlierst.
Aber ich merke schon, Sie wollen zurück auf die Trainerbank, schon allein, damit Sie nicht mehr so viel im Haushalt mithelfen müssen. Michael, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Gibt es schon konkrete Pläne, was so nach der Karriere als Spieler, bist du eine Weile, 15 Jahre, was da sein könnte, Trainerjob,
ist das eine Sache? Definitiv, also das habe ich mir schon mal in meinem Kopf durchgesponnen, diese ganze Thematik, also ich hätte schon große Lust drauf, später mal auf der Bank zu sitzen, Trainer zu sein, sowas in die Richtung, wenn vielleicht Manager oder sowas, also hätte ich auf alles Lust, ich mache jetzt demnächst eh bald ein Praktikum, beim Herrn Präsidenten, haben wir ausgemacht auf der Weihnachtsfeier.
Vizepräsident, was musst du da?
Ja, sowas. Also, ja, zweites Standbein aufbauen.
Jetzt bist du erstmal Spieler und jetzt bist du erstmal Kapitän. Seit dem Sommer hast du die Binde am Arm. Und was sagen deine Teamkollegen über dich als Kapitän? Wir haben mal nachgefragt.
Dave ist einer, der wirklich für jeden Spaß zu haben ist, aber auch wirklich auf Knopfdruck umschalten kann zu einem sehr intensiven oder aggressiven Jungen, würde ich mal sagen. Sobald er auf dem Platz ist, geht es nur noch um eines, und zwar die Mannschaft so an das Spiel zu führen, dass wir gewinnen können.
Wir stellen uns vorm Spiel im Kreis, wo er nochmal die richtigen Worte zum Spiel findet und versucht uns heiß zu machen und schafft auch ganz gut.
Micha, gerade in Sachen Konstanz, hat einen riesengroßen Sprung gemacht, auch in Sachen Persönlichkeit, ist Kapitän der Mannschaft, übernimmt Verantwortung und ich glaube, das ist nicht zuletzt auch ein Spiegelbild der Resultate, die wir jetzt im Herbst erreicht haben.
Hefe, muss ich sagen, letztes halbes Jahr oder ab Start die neue Saison hat sich sehr, sehr gut entwickelt und ist eine richtig starke Persönlichkeit, nicht nur auf dem Platz, aber auch in der Kabine.
Er macht sehr gut, er ist präsent auf dem Platz, strahlt aus und das ist das, was man von einem Kapitän verlangen kann.
Ja, aber ist er nicht eigentlich dritte Spitze bei uns? Weil ich glaube, der ist häufiger in der Box drin als ich. Von daher weiß ich gar nicht mehr, ob er den Weg nach Standards oder allgemein den Weg noch zurückfindet. Er ist torhungrig. Der ein oder andere Spruch drückt er mir rein, aber den kriegt er dann sicherlich auch noch zurück.
Michael, da müssen wir kurz mal einhaken. Justin hat übrigens gesagt, 10 Tore sollten es am Saisonende schon sein bei dir.
Ja, wenn er das sagt, ich habe ein persönliches Ziel, das will ich erreichen.
Das sind 9 Tore?
Nein, das ist ein bisschen mehr als 10, aber das sei dahingestellt. Hauptsache wir gewinnen, aber das freut mich natürlich, was er gesagt hat.
Das kann ich mir vorstellen. Steht er so ein bisschen sinnbildlich für das, was Dynamo im Jahr 2015 durchgemacht hat? Ich sag mal, im Frühjahr hätte sich jetzt nicht unbedingt jeder Dynamo-Fan sofort ein Hefele-Poster übers Bett gehängt. Und jetzt ist Michael wirklich Kapitän und auch Garant für eine bockstarke Dynamo-Hinrunde.
Also das kann man nur so sagen, wenn man sieht, wie er sich entwickelt hat. Es gab ja noch das eine oder andere Spiel, da wollen wir jetzt kurz drüber reden.
Doch, machen wir gleich.
Na? Aber ich denke, das war für ihn, da habe ich das Gefühl zumindest gehabt, eine Initialzündung. Und seitdem hat er sich zu einem richtig starken Charakter entwickelt. Er ist eigentlich der Rückenhalt unserer Mannschaft geworden. Ich vergleiche das so in der Vergangenheit wie mit Mike Wargefeld oder auch ein Christian Fehl könnte sicherlich, also mehr, um mal so mit in die Bildersprache zu sprechen. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir ihn noch eine ganze Weile bei uns halten, wenn er die Entwicklung weiter so durchführt, dann können wir beide, denke ich, also der Verein, aber auch der Micha, nur profitieren.
Wer sind denn deine Vorbilder als Kapitän?
Als Kapitän? Das ist schwierig, sowas zu sagen. Ich habe mit einigen sehr erfahrenen Spielern zusammengespielt, die Kapitän waren, haben mir da das ein oder andere rausgezogen. Ich will jetzt nicht unbedingt ein Christian Fjell werden oder ein Herr Wargefeld. Die waren bestimmt sehr starke Persönlichkeiten hier in Dynamo Dresden. Ich will einfach meinen eigenen Weg gehen. Ich will meine eigenen Fußstapfen schaffen. Und ich glaube, dazu, dass man ein Christian Fjell oder ein Wargefeld wird, braucht man ein bisschen mehr als ein Jahr hier bei Dynamo, muss man mehr Erfolge erzielen, muss man immer abliefern können und das versuche ich einfach tagtäglich zu machen, weil für mich persönlich gibt es eigentlich nichts Schöneres und nichts Besseres, nichts Geileres, Kapitän zu sein von dieser Mannschaft, da gehe ich vollkommen drin auf, mir macht es einfach unheimlich Spaß, die Jungs noch mehr zu pushen, bis ans Limit zu pushen, das ist einfach das Schönste für mich, was es gibt.
Und trotzdem, dieser März-Dienstag zählt eben auch zu deiner Karriere. 3. März 2015, 21.37 Uhr, Pokal-Achtelfinale, Dortmund gegen Dynamo. Die Kollegen von 11 Freunde beschreiben es in ihrem Live-Ticker folgendermaßen. Tor 1:0 für den BVB. Dynamos Michael Hefele hatte die dümmste Idee seit der Einführung des Dosenpfands. Flankt an einer eigenen Strafraumecke auf die andere Seite. Der Ball wurde prompt von Ciro Immobiles Brust abgefangen und Ciro Immobiles versenkt den Ball. Wie lange hast du darüber noch nachgedacht? Wie lange hat dieser Abend an dir genagt?
Naja, man muss ja so sehen. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt hat es Dortmund nicht geschafft, Ciro so schön frei zu flanken. Das habe ich Ihnen gezeigt.
Das war eins seiner wenigen guten Spiele beim BVB. Schickt er dir heute noch Karten? Nee.
Nee, Spaß beiseite. Ja. Das war natürlich der bitterste Moment in meiner Karriere. Ich habe immer solche Spiele gesehen, wo so ein Spieler solche schwerwiegenden Fehler macht. Dann haben wir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn da los? Und dass sowas mal mir passiert, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Aber wie gesagt, das ist passiert.
Und wer war auch da für dich dann in den Tagen danach?
Meine Familie ist da und ich bin mental stark genug, dass ich sowas verarbeiten kann. Also ich mache mir jetzt da nicht Stunden oder jahrelange Vorwürfe. Klar ist es, also bis jetzt sitzt der Stachel noch immer sehr tief. Ich finde, ich muss dem Verein nochmal was zurückzahlen. Und ich glaube, ich kann erst abschalten mit diesem Augenblick, wenn ich mit Dynamo aufgestiegen bin. Dann glaube ich, kann ich das an ACTA legen. Alles andere ist für mich, ist noch eine offene Rechnung. Das tut mir nach wie vor noch immer leid, aber ich habe das abgearbeitet. Das wird immer in meinem Leben präsent sein, aber ich habe das abgehakt und ich weiß einfach, dass es in diesem Geschäft, in diesem Fußballgeschäft einfach auf Konstanz drauf hinausläuft, dass man keine Fehler machen darf, gerade in der Innenverteidigung, und dass man einfach Sicherheit ausstrahlen muss und einfach mal die sicheren Bälle spielen muss oder einfach mal eine Kugel nach vorne hauen muss, auch wenn das jetzt nicht so schön ist. Aber wenn ich mir die Jungs anschaue in der zweiten Liga oder in der ersten Liga, die spielen nur sichere Bälle, keine Risikopässe. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich von da hinten
ja, ich muss da irgendwelche besonderen Pässe oder irgendwas machen, irgendwas bewegen, weil das hat mich irgendwie nicht befriedigt, dass ich nur zu meinem Nachbarn hinspiele, hin und her.
Schieß vorne die Tore und kläre hinten einfach so.
So ist es. Und im Endeffekt war das für mich auch so ein Punkt, dass das nicht so weitergeht, dass ja. ich jetzt einfach jedes Spiel mich über 100 Minuten konzentrieren muss, dass solche Fehler nicht passieren, weil in so einem Spiel haben wir auch gesehen, dass der Unterschied nicht jetzt groß war zwischen Dortmund und zwischen Dynamo Dresden.
An dem Abend ganz bestimmt nicht. Es scheint, als wenn bei Michael wirklich da so ein bisschen was eingesetzt hat, und es scheint auch so, als wenn ihm die Binde am Arm nochmal einen zusätzlichen Adrenalinschub gibt. Das haben wir ja gerade schon gehört von ihm. Und das beflügelt ihn, oder Tino?
Offenbar. Seine erstaunlichste Aussage fand ich ja, dass er sich die Kapitänsbinde eigentlich schon gewünscht oder erwartet hat ein Jahr zuvor.
War das dann damit die richtige Entscheidung, jetzt von Uwe Neuhaus ihn zum Kapitän zu machen?
Es ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung. Es war keine Entscheidung, die das Umfeld sicherlich erwartet hat und wahrscheinlich auch den einen oder anderen in der Mannschaft überrascht hat. Aber wenn man die Mannschaft betrachtet, war es eigentlich vom Uwe Neuhaus genau der richtige Schachzug. Bei wer kam noch in Frage? Andreas Lamberts, Marco Hartmann. Ich denke, die beiden sind Führungsspieler genug. Den muss man nicht noch mit einer, die muss man nicht noch mit einer Binde pushen. Ich denke, bei Hilfe war es genau nochmal das kleine Mosaiksteinchen, was ihm nochmal ein Stück mehr angetrieben hat zu dieser Konstanz, die er jetzt Tatsache jetzt in der bisherigen Saison abruft.
Und wir arbeiten uns ja so ein bisschen ran. Also die Kapitänsbinde war ein Schub und möglicherweise ja auch noch, gab es noch was anderes. Du hast so ein bisschen deine Lebensweise noch professioneller umgestellt. Antialkoholiker warst du schon immer und hast auch noch ein bisschen was mit der Ernährung gemacht. Das haben uns deine Kollegen jedenfalls bestätigt.
Gut, der ist halt jemand, der sehr viel neben dem Training noch macht für sich, für seinen Körper, um halt besser zu regenerieren und halt wieder an die Leistung zu kommen.
In der Hinsicht sehr speziell in Sachen Ernährung und Disziplin. Er hat sich schon ein bisschen verändert. Ich war ja letztes Jahr wirklich tagtäglich mit ihm unterwegs. Und ich muss sagen, er hat sich schon ein bisschen in der Hinsicht positiv verändert. Ist reifer geworden.
Er hat seine Ernährung umgestellt und kommt dann immer an mit seinem Döschen im Hotel. Und da ist halt seine... Das sind das Mandelmilch und seine Dinkelnudeln stehen immer parat. Ist ja grundsätzlich positiv, auf jeden Fall. Ich denke mal, man unterstützt das alles. Klar muss er sich ab und zu mal einen Spruch reindrücken lassen. Wenn wir mal Halt machen am McDonald's oder so nach einer 5-Stunden-Fahrt, dann fragen wir halt immer, gibt es auch Dinkelpommes oder sowas bei Mc's. Aber sonst finde ich das gut. Ist eine gute Sache. Und ja, man merkt es auch, glaube ich, im Spiel. Er sagt selber, er fühlt sich fitter und das ist die Hauptsache.
Gibt es denn Dinkelpommes?
Ob es sie gibt, weiß ich nicht. Also ist sie grundsätzlich nett, aber bei McDonald's habe ich noch keine gesehen.
Ich habe jetzt auch mal am Wochenende geguckt mit Mandelmilch und so, wo es die im Supermarkt gibt. Also wie gesagt, so einfach ist das nicht alles zu bekommen. Und wir wollen es definitiv auch nicht ins Lächerliche ziehen. Was bringt dir diese Ernährungsumstellung?
Grundsätzlich könnt ihr mit meiner Ernährung machen, was ihr wollt. Ihr könnt es ins Lächerliche ziehen. Die Mannschaft kann sich drüber lustig machen. Im Endeffekt tut es mir einfach unwahrscheinlich gut. Ich mache das jetzt seit einem Dreivierteljahr. Schon in der Rückrunde der letzten Saison habe ich damit angefangen. Und
wer hat dir die Ideen gegeben? Wer war der?
Heinrich Schmickerl. Ja. Ich war bei ihm und wir sind sehr gut befreundet, würde ich mal sagen. Er hat das auch alles gemacht, hat mich da ein bisschen eingeführt, was gut ist, was schlecht ist. Und seitdem mache ich das einfach und es tut mir einfach unwahrscheinlich gut. Ich fühle mich fit und das ist einfach so ein kleiner Prozent, den man sich einfach noch so holen kann. Das kommt nicht vom Training, sondern von der Ernährung einfach. Und da kann man, glaube ich, noch einiges rausholen. Das würde, glaube ich, den einen oder anderen von unserer Mannschaft auch ganz gut tun.
Mir auch. Also ich lasse mich demnächst auf jeden Fall mal intensiver von dir beraten.
Gerade wenn ich die Jungs angucke im Trailer, die da was gesagt haben. Die, glaube ich, sind Stammgast bei Schnitz. Und was gibt es noch hier?
Lieferando. Oh, jetzt ist Payback-Zeit, oder?
Ja, was gibt's noch? Irgendwelche Pizzasachen. Aber das müssen die Jungs selber wissen, ob die zum Lidl gehen und sich einen Gyros holen und in die Fritte reinlegen.
Esst lieber mal ein paar besondere Dinkelernährung.
Also, ja, genau, würde ich sagen, richtig. Weil dann
Dinkelnudeln,
das ist gut für den Körper.
Lad die Jungs doch mal ein.
Ja, ich würde das gerne machen, richtig. Aber der ein oder andere, der ist unbelehrbar und die machen ihren Weg und ich mache meinen Weg.
Er scheint aber wirklich mal ganz ernst jetzt so zu einer Art Musterprofi heranzuwachsen, wenn man das so verfolgt, oder?
Das kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu weit weg, aber als Trainer freust du dich auf jeden Fall über Spieler, die sagen mal, sich mit sich beschäftigen, die sagen mal, versuchen, auch neben dem Training sagen mal, an sich zu arbeiten und wenn es eben die Ernährung ist oder wenn es sagen mal, zusätzlich irgendwo noch eine Einheit ist im Kraftraum, dann ist das einfach positiv und zeigt, dass er erfolgreich sein will. Und am Ende ist es so, du kannst 10, 15 Jahre Fußballprofi sein, in der Regel werden die meisten Spieler, wenn sie älter werden, bewusster und so alt ist er noch nie. Und wenn das eben jetzt schon so ist, dann ist das in erster Linie, sagen wir mal, eine gute Sache und an seinem Selbstvertrauen kann er dadurch auch mitarbeiten, weil du musst dich ja immer gegen die durchsetzen, die dann wieder rumwitzeln.
Du bist auch Familienmensch, das steht bei dir ganz, ganz weit oben. Merkt man auch daran, dein 15-jähriger Bruder ist seit dem Sommer hier in Dresden. Es ist ein lustiges WG-Leben. Die Hefles in der WG. Wie läuft das bei euch eigentlich so ab? Also sind da die Grenzen klar abgesteckt?
Also erstens gibt es bei uns keine Grenzen. Wir sind
gleichwertige. Dann würde ich auch in deine WG gerne einziehen.
Klar, du musst sie natürlich gut einfügen. Wir sind gleichwertige WG-Mitglieder. Der Joey macht seinen Job gut, macht seine Schule, macht seinen Fußball hier sehr gut. Also das gefällt mir, wenn er auch den gleichen Weg einschlagen will wie ich oder Profifußballer werden möchte.
Und du kochst abends?
Ab und zu. Kommt drauf an, wie hart die Trainingseinheit ist. Entweder koche ich, kommt drauf an, was wir zu Hause haben oder wie wir drauf sind oder wir gehen einfach lecker essen. Aber bei uns läuft es eigentlich ganz gut in der WG. Das tut mir sehr gut, dass mein kleiner Bruder hier ist. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß mit ihm.
Klingt sehr gut. Anne Kretschmer fragt bei uns via Facebook, wo siehst du ihn, also dein Bruder, in 5 Jahren? Spielt ihr dann zusammen bei den Profis?
In 5 Jahren, da kann so viel noch passieren. Ich bin froh, wenn er jetzt hier die ersten Schritte bei Dynamo gut meistert und sich weiterentwickelt. Aber natürlich ist es schon ein Traum von uns, dass wir irgendwann mal zusammenspielen. Das wäre natürlich das Größte für uns alle.
Na, da fragen wir doch gleich mal nach. Sie können uns übrigens immer Fragen stellen via Twitter, via Facebook. Nehmen wir gerne mit auf. So wie die Frage von Marcel Dönert. Der fragt, Michael, wann verlängerst du deinen Vertrag? Zum Hintergrund, dein aktueller läuft im Sommer aus.
Genau, der läuft im Sommer aus. Ich glaube, der Ralf Minge und mein Berater, die sind schon in Gesprächen. Aber das halte ich noch fern von mir, weil ich lasse mich da nicht verrückt machen mit irgendwelchen Verträgen oder sonstiges. Ich will mich, wie gesagt, jetzt vollkommen auf Dynamo konzentrieren, auf jede Trainingseinheit, auf jedes Spiel. Und für mich gibt es diese Saison nur den Aufstieg und dafür will ich alles geben.
Wir haben natürlich mal bei Ralf Minge nachgefragt, wie es denn aussieht in Sachen Vertrag von Michael Hefler.
Ist ja klar, dass wir, unabhängig jetzt von Michael, dass wir natürlich bemüht sind, die Leistungsträger, die auch ein Garant für die Entwicklung jetzt im Herbst waren, dass wir mit denen auch mittelfristig zusammenarbeiten wollen. Dort sind Gespräche angeschoben. Ist natürlich klar, sitzen zwei Seiten am Tisch. Wir hoffen und wünschen natürlich, dass wir Anfang des Jahres dann uns so annähern, dass wir zum Abschluss kommt.
Also bis Mai wird es sicherlich nicht dauern. Bis dahin willst du ja wissen, wo die Reise hingeht, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, hier weiter zu spielen und noch mehr Erfolg mit Dynamo zu haben, weil ich glaube, hier ist
ich hätte so den Stift viel, schon da. Also
so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten, wie diese Stadt bietet, gerade jetzt in der Entwicklung. Das hat einfach alles Hand und Fuß und hier kann einiges entstehen. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Donnerstag. Das ist das Wichtigste und alles andere bringt die Zeit an.
Wie sehen Sie die Position von Michael Hefler über den Sommer hinaus?
Er muss bei uns bleiben. Ganz klarer Fall. Ich hoffe, er bleibt da. Das ist ja aber heute auch nicht so einfach, wie Sie das gemacht haben mit dem Stift rüberreichen, Herr Umbreit, sondern da gibt es noch Berater. Und die versuchen immer das Beste rauszuholen. Und wir müssen
als
Verein auch ein bisschen sehen, wo wir bleiben. Und deswegen wird es ein paar Gespräche geben.
Klar, die wird es geben. Thomas Lars Krachen fragt via Facebook, wer ist denn sportlich gesehen eigentlich dein Vorbild?
sportlich gesehen mein Vorbild. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin großer Fan von Cristiano Ronaldo, weil der spielt schon so lange auf so einem hohen Level. Der schießt jede Saison 40, 50 Tore und diesen Hunger oder diesen Willen, jedes Wochenende 3-4 Stück gegen andere Profimannschaften zu schießen oder in der Champions League, auf so einem hohen Level sich immer wieder aufs Neue anzupeitschen und immer den größten Erfolg zu haben, das ist für mich einfach unwahrscheinlich und ein großes Vorbild für mich.
Früher muss das mal ein anderer Spieler gewesen sein, ein Weltmeister, ein deutscher Weltmeister. Fällt es dir ein?
Früher?
Ja.
Bei mir?
Dein Vorbild, ja. Mein es Vorbild. Ist hier, steht hier drauf.
Ehrlich?
Andi Möller war mal dein Lieblingssportler.
Das gibt's ja nicht.
Kinderpoesiealbum von dir.
Ja gut, da war ich noch da bei Dortmund gespielt. Ich war früher lange Jahre Dortmund-Fan.
Aber das wollte ich jetzt ausblenden, weil das macht, man muss jetzt, ich will nicht über den
Nerven. Das ist ehrlich so, aber das hat sich mittlerweile, aber schon längst her.
Gut, da brauchen wir jetzt nicht, Hobby Cross-Motorrad lese ich dort, also auch sehr interessant. Und ein Hobby von dir, mein lieber Michael, muss auch Wrestling gewesen sein, oder?
Ja, also Cross-Motorrad, das war unfassbar. Meine Eltern haben mir so eine kleine, kein Pocketbike, sondern ein echtes Cross-Motorrad mal zum Geburtstag geschenkt. Und das war einfach so geil früher. Bei uns auf dem Dorf, da sind ja die Gesetze ein bisschen lockerer. Und da bin ich oft stundenlang mit dem Motorrad über unser Gelände gefahren, bis kein Rasen mehr im Garten war.
Und dann kam das Wrestling.
Und dann Wrestling natürlich auch. Also das waren schöne Zeiten.
Haben uns übrigens ehemalige Kollegen von dir verraten. Schau mal.
Wir haben halt immer in seinem Baumhaus hochgeschaut, wenn er Geburtstag gehabt hat oder wenn wir halt irgendwie so übernachtet haben bei ihm. Und damals noch auf DSF hochgeschaut. Das gute alte WWE. Und mit Dwayne The Rock Johnson, den ganzen Highlights da. Und dann haben wir es halt immer probiert nachzumachen. Powerbomb oder wie der ganze Caster geheißen hat. Und er hat doch auch immer den auch gemacht, den mit der Augenbraue, oder?
Ja.
Den hat er immer perfektioniert.
War damals schon Captain von unserer Mannschaft?
War damals schon immer der Lauteste am Platz, hat am meisten rumgeleert. Wenn er gegen, also falls er mal ein Gegentor gegeben hat, was selten der Fall war, vor allem in der E1, weil ich im Tor stand. hat er sich schon auch immer recht aufgeführt, also Gegentor ist er nie gegangen, obwohl er damals nicht in der Abwehr war, sondern eigentlich immer im Sturm. Aber er war schon immer so, dass Gegentore gegen überhaupt nicht und man muss wirklich alles bringen auf den Platz, weil sonst geht es gar nicht.
Ja, exemplarisch war der Eckentrick, was von ihm und seinem Vater eingeführt worden ist. Da hat der Michael dann immer so getan, wie er sich einen Schuhbandel binden hat, hat dann quasi die Ecke versteckt bekommen und hat dann immer seine Torhüter ausgemacht nach der Ecke.
Und hat halt meistens funktioniert. Also die ersten drei Mal immer, bis dann die anderen Deppen gemerkt haben. Er war halt der Erste, der wohl immer so Tittenposter von den Weiber, vom Playboy immer aufgehängt hat und so.
Da war er schon mal top ausgestattet.
Ja. Muss man ihm lassen. Ja, immer der Erste bei den Mädels gewesen. Also beim Verarschen.
Später dann nicht mehr.
Später war ein guter Aufreißer, sagen wir es mal so. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Bleibt aber unter uns so, sagen wir mal so.
Schade. Das waren deine früheren Teamkollegen. Matthias und Emilio, und danke auch an den Kollegen Alex Küpper, der die Aufzeichnung uns mitgebracht hat, und schön, dass alle diesen Spaß mitgemacht haben. Ich muss mal natürlich nochmal nachfragen, wen hattest du direkt an der Wand hängen? Also welche?
Also Frau? Das halte ich für ein Gerücht. Da habe ich keine Bilder gehabt. Also muss ich sagen, dass ich mit Frauen früher mal gesprochen habe.
Okay, du warst immer sehr schüchtern. Junge.
Glaube ich, kann ich auch nicht bestätigen, weil ich bin ziemlich schüchtern und mache das nicht. Aber der Rest war eine sehr, sehr schöne Zeit. Puh, das war Wahnsinn mit dem SC Scheiern. Gerade mit meinem Vater, das war mein Trainer damals. Ich glaube, das war der strengste Trainer, den ich bis jetzt hatte. Und habe mich da auch, glaube ich, auf einen guten Weg gebracht, dass man viel Disziplin mitbringen muss im Fußball. Und dass man einfach abliefern muss auf dem Rasen.
Und farbtechnisch musstest du dich auch gar nicht groß umstellen. Ihr habt damals schon in Schwarz-Gelb gespielt, ne?
Ja, genau. Schwarz-Gelb, das sind unsere Farben vom Schalke STS.
Siehst du. Sehr schön. Also, wie gesagt, wir freuen uns, dass auch deine ehemaligen Teamkollegen das Ganze mitgemacht haben und auch über deinen speziellen Eckentrick dann nochmal philosophiert haben. Und das Torgehen liegt ja so ein bisschen im Blut. Also, ja, machst du ja dann mal früher Offensivspiel. Andreas, wenn Sie auf das Fußballjahr 2015 zurückblicken, welche Schulnote würden Sie dem Ganzen denn geben?
Schwer. Also, ich würde irgendwo
gibt tippen. Gibt zwischen 1 und 6, ne? Also.
Also, ich würde schon zwischen 2 und 1 tendieren. Wenn wir die ganzen Höhepunkte sehen, die wir da haben, eigentlich tendieren wir mehr zu 1. Wir hatten das Spiel Dortmund, wir hatten das Spiel Bayern München, wir hatten die Choreografie im Stadion. Und ich denke, den, für mich als Präsident, den Höhepunkt hat auch nochmal die Mitgliederversammlung draufgesetzt. Wir haben es geschafft, in 4 Stunden, also mit AOMV 4,5 Stunden eine Veranstaltung zu machen. Es war auf einem sehr hohen Niveau. Das kann man also auch sehen, dass es von Jahr zu Jahr besser wird. Und deswegen denke ich, es war ein tolles Jahr für uns. Ich tendiere nun doch zu 1. Ja, wenn es so weitergeht.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterreden, mehr geht da nicht als die 1. Also, Sie haben schon gesagt, haben schon noch was. Das ist wirklich ein gutes Jahr gewesen. 17 Tage sind es noch bis zum Jahreswechsel. Ja, Zeit auf ein bewegtes schwarz-gelbes Jahr zurückzublicken, auf bewegte Bilder. Und Steffen Kuttner hat für uns die Dynamo-Momente 2015 zusammengestellt.
So sieht das dann aus, wenn 22 Fußballprofis einlaufen und keiner darf zuschauen. In der Mitte Schäffler, wo ist der Ball? Im Kasten! 1:0 für Holstein Kiel.
Stefan Böger ist nicht mehr Trainer von Dynamo Dresden. Und bereits heute Mittag ist der neue Mann vorgestellt worden, Peter Nemeth.
Borussia Dortmund, das große Los, also für die Dresdner Schwarz-Gelb gegen Gelb-Schwarz.
Das ist unser Trikot, das ist das, mit dem unsere Jungs auf dem Platz stehen, das hoffentlich das Symbol einer sehr erfolgreichen Saison wird.
Mein erstes Ziel ist es, Vertragslaufzeit zu erfüllen. Ich glaube, dass wir dann schon einiges erreicht haben oder zumindest auf dem richtigen Weg sind.
Ah, ich war aufgeregt wie vom ersten Date. Wir haben an diesem Projekt, wir alle, also gemeinsam, so lange gearbeitet.
Fiello ist ein Typ.
Fiello ist ein sehr, sehr spezieller Typ.
Ich bin hier, um aufzusteigen, weil ich habe keinen Bock auf diese dritte Liga.
Christian Fiel, es war Liebe. Die Kinopremiere im Rundkino.
Die Bayern zufrieden, Dynamo zufrieden. Eine rundum gelungene Veranstaltung.
Mit diesen Einnahmen aus der heutigen Partie kann ein weiterer Teil der Schulden des Vereins gezahlt werden.
In dieser Woche unterschrieb Stefan Jan einen Vertrag bis 2020.
Im Moment sind wir alle stolz. Wir freuen uns auf eine gute Zukunft.
Saisonübergreifend war es das 16. Spiel in Folge, das Dynamo Dresden nicht verlor.
Jetzt beginnt das Spektakel! Jetzt beginnt das Spektakel!
Auch wir haben hier gerade nochmal alle Handys gezückt.
Wow! Sowas hat man noch nicht gesehen!
Und natürlich gab es da auch eine ganze Menge Tränen. Danke Benny Kirsten, danke Christian Fjell.
Abschied ist immer so ein schweres Wort. Es birgt die Endgültigkeit in sich.
Markus Schubert, gerade mal 17 Jahre alt und damit der jüngste Dynamo-Debütant aller Zeiten.
Zeig, was du drauf hast. Halt deine Bude sauber.
Dynamo, du bist der geilste Drittligist der ganzen Welt. Du bist ein spektakulärer Verein.
Beeindruckende Bilder, oder? Des Jahres 2015.
Ja, definitiv. Also ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Was da alles passiert ist, wenn man diese Bilder ansieht, das ist einfach verrückt. Also unsere Fans, glaube ich, sind die besten der ganzen Welt, würde ich sogar behaupten, weil was die Wochenende für Wochenende abliefern, gerade mit unserem riesengroßen Plakat, also das war...
War die Choreo für dich der Dynamo-Moment 2015? Ach,
definitiv, das war der ultimative Moment in meiner ganzen Karriere, wenn du rausgehst, weißt nicht, was los ist und du siehst einfach, dass über das ganze Stadion so eine Fahne ist, du kannst es gar nicht begreifen, also das war Ich habe jetzt noch immer Gänsehaut. Das war einfach sowas von schön und einfach absolut geil, wie viel Herz da einfach drinsteckt, wenn die über zwei Jahre an so einem Projekt arbeiten. Und ja, das ist einfach Dynamo.
Sie waren ja auch Teil der Choreografie.
Ja, deshalb bin ich froh, dass ich das jetzt mal so sehen konnte.
Sie standen unten drunter. Sensationschoreo, unvergessen, unübertroffen, unbeschreiblich. Unbeschreiblich schön. 2,5 Jahre wurde daran gearbeitet, 25.000 Euro rund investiert, unzählige Hilfe. Es hat alles funktioniert an diesem 31. Oktober. Was ist Ihnen denn als Präsident so kurz nach zwei durch den Kopf gegangen?
Also ich gebe es ehrlich zu, eine Träne im Auge. Es ist ja nicht nur, dass sie so lange daran gearbeitet haben, dass sie, ich glaube, 8 Nähmaschinen oder wie viel das waren, verschlissen haben. Es ist auch die logistische Leistung. Das Ding war 450 Meter lang, wenn ich es richtig weiß. Und das kannst du nicht einfach so zusammenrollen und dann tragen, sondern das hat also eine Kolonne von 450 Metern vom Platz her, von der Gläsermanufaktur. Und dann musst du das richtige Mundloch treffen. Und dann muss ich das noch auf und dann muss das alles genau sitzen. Wir sehen ja dort, wir haben es gerade gesehen, da war keine Falte und da war nichts. Das ist schon ein ganz großes Kino und ist kein Geheimnis. Ja, Micha hat es gesagt, wir haben ganz tolle Fans, eigentlich mit die besten der Welt, auch wenn unser Ruf nicht immer so toll ist und der ein oder andere dem auch nicht so gerecht wird. Aber auch da sehe ich zumindest in der Vergangenheit ganz große Fortschritte.
Müssen wir auch mal sagen, 9 Spiele, 27.000, knapp 27.000, der Zuschauerdurchschnitt, das ist Weltklasse für die dritte Liga. Ja, also ja. Der Zuschauerdurchschnitt wurde nochmals gesteigert im Vergleich zur Vorsaison. Stichwort nochmal Choreografie. Wir haben mit einem Macher und Ideengeber von Projekt X gesprochen, also von dieser Choreografie, Mike Braun von den Ultras Dynamo.
Die grundlegende Idee war vor knapp 2,5 Jahren im Juli gewesen. Wir haben uns quasi hier im Stadion getroffen und haben so ein bisschen überlegt, was machen wir denn eigentlich mit dieser 60-Jahres-Choreo? Es gab noch diesen Vorhang, den hatten wir quasi noch im Lager liegen. Wir haben gesagt, komm, wir machen ein bisschen was Größeres. Los, komm, wir machen eine Blockfahne über die damalige Hornbach-Tribüne. Dann saßen wir so im Stadion, haben so ein bisschen geschaut. Dann kommt der K-Block dazu, dann die Haupttribüne. Und dann haben wir doch gesagt, Mensch, lass uns doch über das ganze Stadion eine Blockfahne machen. Dann gab es noch jemanden, der hat gesagt, okay, ich nähe diese ganze Sache. Und so ist diese ganze Sache eigentlich dann langsam losgegangen. Natürlich auch inspiriert durch diese ganzen Blockfahnen, die es dann in Südamerika gibt, die ja auch meistens das ganze Stadion bedecken. Das prägendste Erlebnis war quasi gewesen, ich stand dann im Innenraum auf Höhe der Haupttribüne und dort war es gewesen, dass ein älterer Herr, vielleicht 60 oder 70 Jahre, dort gesagt hat, er geht seit 40 Jahren zu Dynamo und hat sowas noch nie erlebt unter Tränen. Und das war für mich dann so die Bestätigung, wir haben alles richtig gemacht. Mir sind selber die Tränen gelaufen in der Sache, dem Näher und auch anderen Leuten, die quasi in dieser Sache von Anfang an mit involviert sind, sind der Tränen gelaufen. Es war einfach, es ist unbeschreiblich. Es ist absolut unbeschreiblich, wo dann dieses Ding oben war, diese Blockfahne. Es ist nichts gerissen. Es hat fast zu perfekt gelaufen, ist diese ganze Sache. Bombastisch, absolut bombastisch. Also eigentlich phänomenal, wir hatten mit diesen Medien-Echo nicht gerechnet, auch man steht ja als Fanszene öfter mal auf Kriegsfuß mit dieser ganzen Presselandschaft und so weiter und so fort, aber als am Montag alle großen Pressezeitungen in Dresden voll waren mit den Bildern, mit Postern und so weiter und so fort, das war absolut bombastisch, auf Arbeit hat jeder darüber geredet, die ganze Stadt hat darüber geredet und das hat natürlich uns auch ganz, ganz groß stolz gemacht, dass das so angenommen wurde, dass das wirklich das Gesprächsthema war, absolut bombastisch. Wir haben natürlich auch von anderen Gruppen viel, viel Lob bekommen, die nachgefragt haben, habt ihr das wirklich selber gemacht? Ja, wir haben das selber gemacht. Habt ihr das wirklich selber genäht? Natürlich haben wir das selber genäht, wo dann eigentlich nur kam, absoluten Respekt für diese ganze Sache. Liegt uns auch immer wieder am Herzen, den Verein natürlich auch positiv ins Licht zu rücken mit seinen fanatischen Fans, mit seinen vielen Fans, die es gibt, mit der Aktion gegen Groß Asbach, jetzt mit dieser ganzen Magdeburg-Sache. Und wir müssen auch dazu sorgen, dass auch vom Verein, der von Anfang an in diese ganze Sache mit involviert war, von Anfang an Bescheid wusste, wie wir das machen können und so weiter und so fort, der hat uns dort wirklich in keinster Weise Stein in den Weg gelegt. Also es wurden in dem Sinne Forderungen, die wir aufgestellt haben, um dass das so ablaufen kann, wie es abgelaufen ist, wurde alle überall Ja gesagt, hat wirklich jeder mitgespielt, man hat gemerkt, dass in dieser Stadt wirklich jeder schwarz-gelb lebt und selbst von Feuerwehr, Polizei gab es nirgendwo irgendwo eine Einschränkung. Also wir wollen es auf alle Fälle nochmal hochziehen. Es wird definitiv nicht so werden wie die alten Blockfahren, die man dann quasi 2-3 Mal in der Saison sieht. Da ist quasi diese ganze logistische Leistung um dieser ganzen Sache, um das hier anzukarren, auszuräumen und so weiter und so fort, viel zu groß. Es wird es auf alle Fälle nochmal geben. Hoffen wir auf den Aufstieg und dann werden wir uns damit bestimmt noch was einfallen lassen.
Ihr habt die Chance, die Blockfahne wiederzusehen, bald wiederzusehen.
Ich hoffe, die kommt definitiv nochmal, weil das waren, ja, unfassbares Erlebnis und das war einfach absolut geil.
Unbezahlbarer Imagefaktor auch für den Verein. Weltweit wurde über Dynamo Dresden in den Tagen danach gesprochen.
Auf jeden Fall. Also das war sicherlich das positivste Ereignis in dem Jahr. Wollen wir hoffen, dass es im nächsten Jahr nicht so viele Negative gibt. Dass man sowas Großes braucht, um die vielen kleinen negativen Sachen zu übertünchen.
Abseits des Platzes fand ich sehr, sehr positiv, dass die Entschuldigung des Vereins vorangetrieben wurde. Stichwort Sonderumlage der Mitglieder. Auch durch das Bayern-Benefizspiel wurde ja das Kölmel-Darlehen zurückgezahlt. Es gibt jetzt noch andere Teile dieses Kölmel-Pakets, die man zurückzahlen muss bis zum Sommer. Aber da sieht es sehr gut aus.
Richtig. Wir haben also 3,6 Millionen Darlehen schon getilgt. Wir haben jetzt noch ca. 2,6 Millionen an Zinsen zu zahlen. Das Geld ist de facto zum Mitte nächsten Jahres da, aber das ist so knapp dann bemessen, dass wir also wirklich überlegen müssen, können wir das schon wirklich so pünktlich zahlen? Also man muss ja auch mal mit Rückschlägen rechnen. Wir wissen noch nie, welche Auflagen wir bei der Lizenzierung bekommen, weil wir auch noch nicht wissen, also wir gehen davon aus, aber wir wissen es noch nicht genau, Micha, ob wir zweite Liga oder dritte Liga spielen. Und was also ganz wichtig ist, und das war phänomenal, dass die Mitglieder von sich aus die zweite Umlage beschlossen haben, weil damit können wir was ganz, den letzten Baustein, die Fernsehrechte, die haben jetzt noch, glaube ich, einen Wert von 1,1 Millionen, die können wir also zurückkaufen. Ja. Das heißt, wir tilgen nicht nur irgendwas, sondern wir bekommen dann auch wieder Einnahmen von den Fernsehrechten. Das ist eine tolle Sache. Wir hatten eigentlich Angst, diese Umlage zur Sprache zu bringen, aber der Antrag stand ja noch von der letzten Mitgliederversammlung und wer die Mitgliederversammlung verfolgt hat,
große Mehrheit
dafür. Es war beeindruckend. Also man hat für mich drauf gewartet.
Mit der Entschuldung steht der Verein dann natürlich auf ganz neuen Beinen da, ne? Also wenn der Verein schuldenfrei im Sommer sein
sollte. Das wird die große Aufgabe werden jetzt für das kommende Jahr, neben der sportlichen Konsolidierung und dem wirklich nahenden Aufstieg dann auch die Strukturen so festzumachen, dass man sich auf Dauer in der zweiten Liga etablieren kann.
Ist beides alles eng miteinander mit den Namen Schäfer und Minge verbunden, die beiden Erfolgsmacher, beiden Geschäftsführer von Dynamo, die unaufgeregt ihren Job jeweils erledigen. Der eine ist kaufmännischer, der andere ist sportlicher Geschäftsführer, die Verträge wurden verlängert. Wie wichtig sind die beiden für Dynamo?
Also auch hier möchte ich sagen, ich bin eine schöne Weile dabei. Ich glaube, als Vizepräsident schon seit 2007. Dieses Duo ist eigentlich ein Glücksfall, genauso wie Uwe Neuhaus, wie das vor uns zur Sprache kam. Mhm. Der eine hat den fußballerischen Sachverstand, der seinesgleichen sucht, ist zum anderen noch ein Dresdner oder Dynamo Urgestein. Und Robert Schäfer ist ein exzellenter Verhandlungspartner. Er hat einen klaren Blick für die Situation und auch wo der Verein sich entwickeln muss. Und das sind ja nun mal unsere zwei Vorstände, das sind eigentlich die zwei im Verein, die das Sagen haben, die Entscheidung fällen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir die Verträge verlängert haben. Also ich denke, wenn wir jetzt so in dieser Konstellation nicht nur den hauptamtlichen Teil, auch wenn ich mir die Gremienarbeit angucke, weiterarbeiten würden noch viele Jahre, dann sind wir eigentlich zum Erfolg verdammt. Denn es ist so, dass also wirklich mittlerweile sich jeder auf seine eigenen Aufgaben konzentriert und schön funktioniert. Früher ist er öfters an der Satzung kritisiert worden, aber jetzt machen wir es einfach mal so, wie es eigentlich sein muss und schön passt.
Herr Ritter, wir haben das auf Band. Ich hatte es gesagt, Sven, Sie können jetzt ein bisschen was zurückgeben. Was schätzen Sie denn an Ralf Minge, der ja viel tut, sich neben dem sportlichen Tagesgeschäft auch um die Nachwuchsakademie kümmert, die von 0 auf 3 gestartet ist, nachdem sie zunächst 0 Sterne vor ein paar Jahren bekommen hat, jetzt 3 Sterne in diesem Jahr. Also Ralf Minge macht auch einen tollen Job.
Das denke ich, wobei ich das, sagen wir ja aus der Ferne, wirklich jetzt, was seine unmittelbare Arbeit betrifft, nicht so hundertprozentig beurteilen kann. Aber ich habe Ralf vor allen Dingen als sagen wir, Spieler in seiner aktiven Zeit erlebt. Und da ist einfach das Beeindruckende, dass er dort unheimlich von seinem Willen gelebt hat, immer das Beste wollte, sagen wir mal, ein unangenehmer Spieler war. Und ich denke, wenn er diese Sachen hier einbringt, dann muss er ja auch in der Arbeit nach dem Fußball erfolgreich sein.
Definitiv. Als Präsident setzen Sie sich auch maßgeblich für das Leitbild des Vereins ein. Können Sie ganz kurz dazu was erklären, was es damit auf sich hat, wann das Leitbild stehen soll?
Also wir denken darüber schon eine ganze Weile nach. Ja. Es geht ganz einfach mal darum, auch Dinge zu regeln im Verein, die ja so in der Satzung nicht drinstehen. Ja. Also wie ist unsere Tradition, wo kommen wir her, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin und wie ist der Weg dazu? Ich denke, das ist so ein General-Masterplan, wie ich das vor uns auch schon im sportlichen Bereich andeutete, und den sollten wir uns geben. Andere Vereine haben es uns also vorgemacht. Wir stoßen da wieder auf eine breite Unterstützung, auch bei der Geschäftsführung. Der Plan ist soweit klar, das wird jetzt Januar, Februar losgehen. Wir werden also verschiedene Veranstaltungen dazu durchführen. Wir wollen alle beteiligten Personen mit einbeziehen. Wir werden also erstmal so eine Grundsatzanalyse machen. Die Sponsoren, die Mitglieder, die Fans, die Medien, also da wird es also Interviews geben. Und daraus wollen wir ein Bild entwickeln, wo wir sagen, das soll es mal in Zukunft sein, da wollen wir hin, das ist unser Plan.
Andreas Ritter, ich hatte es vorhin schon gesagt, seit über 5 Jahren üben Sie das wichtigste Ehrenamt im Verein aus. Ganz wichtig ist für Sie auch immer das soziale Engagement der SGD.
Unbedingt. Ich will es kurz machen. Wir waren ja immer oftmals in Not. Wenn wir uns so die ganzen letzten 20 Jahre uns angucken, und es hat immer Menschen gegeben, die uns dann wieder geholfen haben, damit wir heute noch hier sitzen können, auch als Verein noch Fußball spielen können. Und ich denke, wenn es uns ein Stück weit gut geht, dann sollten wir auch wieder was zurückgeben. Wir engagieren uns ganz stark. Sozial, die Mannschaft war jetzt erst wieder, wir sind mit dem Verein Sonnenstrahl unterwegs und wir haben auch schon das eine oder andere Benefizspiel gemacht, dieses Jahr in Bannewitz für einen Frühdefibrillator für Neugeborene. Und mein Wunsch ist es, dass wir sowas vielleicht auch wenigstens so wie so einmal im Jahr machen, so ein Benefizspiel für eine gute Sache. Es ist eine wichtige soziale Komponente, das gehört dazu.
Ihr wart letzte Woche zum Beispiel auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik. Da merkt man, wie sehr auch die kleinen Fans dort auf der Uniklinik mit euch mitfiebern. Die hatten strahlende Augen. Für sie nicht ganz leichten Zeit.
Klar, auf alle Fälle. Ich glaube, die Kids, die da liegen, haben eine schwere Phase in ihrem Leben. Und ich hoffe einfach durch so einen Besuch, dass sie einfach wieder neue Kraft geschöpft haben, neue Power haben, neue Ziele haben. Und sowas gehört einfach absolut dazu, weil ich glaube, uns geht es sehr gut und wir müssen einfach ein bisschen was zurückgeben.
Ihr habt auf jeden Fall da wichtige Momente geschenkt. Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Ihr schenkt am Donnerstag uns allen dann nochmal 3 Punkte gegen Würzburg?
Würde ich auf alle Fälle vorschlagen.
Definitiv, das klappt dann auch. Michael, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, wenn ich dir das mal überreichen darf. Original Auerbacher Spargel. Super. Passt das in den Ernährungsplan?
Auf alle Fälle. Die werden gleich morgen verarbeitet.
Was gibt es zu Weihnachten zu essen?
Bei uns gibt es eigentlich ganz klassisch wie jedes Jahr Bratwürste, Wollwürste, ich weiß nicht, wie das hier heißt.
Bratwürste.
Okay. Genau, also ganz, ganz klassisch. Und dann eine Ente gibt es natürlich auch. Freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Und
sehr schön, das klingt sehr appetitlich und lass dir den Spargel gut schmecken.
Danke.
Also wie gesagt, Original Auerbach. Das war 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Das war die letzte Sendung von 1953, der Dresdner Fußball-Talk. In diesem Jahr. Und da es jetzt der Jahresabschluss ist, gehört es einfach heute mal ganz kurz Danke zu sagen. Danke an den Schillergarten, unser Gastgeber. Thomas und sein Team machen es uns wirklich richtig toll und richtig gemütlich hier. Wir sind stolz darauf und die haben auch so einen Grund daran, dass ich nicht abgenommen habe in diesem Jahr. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Starlight, unserem Produktionsteam. Ralf und seine Jungs und Mädels setzen das wirklich toll für uns um. Danke an Dynamo Dresden. Das ist der Verein, über den wir so ausführlich hier diskutieren und reden können. Sie bieten uns so viel Gesprächsstoff und sie unterstützen uns nach Kräften. Danke an Ralf und Henry. Und danke natürlich an meine Jungs und Mädels von Radio Dresden. Schön, dass es euch gibt. Das alles ist das Team von 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Und ich bin unendlich stolz, dass es diese Sendung gibt und dass wir heute hier so zusammensitzen können. Mein größtes Dankeschön geht allerdings an Sie. Sie schalten uns ein. Sie haben uns das ganze Jahr unterstützt und wir haben jetzt die 9. Sendung. Wir hatten über 100.000 Zuschauer. Darüber sind wir sehr stolz und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Empfehlen Sie uns weiter und wenn es Ihnen gefällt, dann teilen Sie uns das ruhig mit. Das ist 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf Ihnen jetzt richtig schöne Weihnachten wünschen, besinnliche Feiertage. Genießen Sie das Ganze mit Ihren Familien. Kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Ich wünsche uns ein tolles, dynamisches Jahr 2016 und hoffen wir mal, dass der Präsident auch im Dezember 2016 sagen kann, das Fußballjahr bekommt von mir die Note 1. Dann hat Dynamo richtig viel richtig gemacht. Herzlichen Dank und eine schöne Zeit.